Ja, Mauern gehören gesprengt. Da knüpfe ich nochmal an. Und ja, es ist schon ganz viel gesagt worden. Und würden Sie sagen, Geld macht frei? Wurde in einer Umfrage gefragt. 77% der Befragten sagen ja. Und dann ist die Frage, wovon reden die Leute? Und was für eine Freiheit ist das? Und wie ist das überhaupt mit der Freiheit? Abraham Lincoln, habe ich jetzt gefunden, sagt, die Welt hat nie eine gute Definition von Freiheit gefunden. Abraham Lincoln war ein schlauer Mann, deshalb versuche ich jetzt nicht, das dann jetzt noch schnell anzustellen, was vor ihm keiner gefunden hat. Aber ich möchte ganz kurz mit euch nochmal diese Freiheit von zwei Seiten anschauen. Weil ich glaube, dass Freiheit eine Außenseite und eine Innenseite hat. Und von der Außenseite haben wir Bilder gesehen und die bilden dann zum Teil auch etwas von der Innenseite ab. Oder hier haben wir von der Innenseite auch schon gehört, ohne dass die Außenseite so sichtbar war. Ich will das erklären, wovon ich rede. Wenn Mauern fallen, haben wir das genannt, und wenn Mauern fallen, dann schafft das erstmal neue Bewegungsmöglichkeiten. Dann ist Auslauf möglich, wo vorher etwas zu Ende war. Und dann man merkt das nur, wenn es neu ist, wenn die Mauer gerade eben noch da war. Wenn man heute durch Berlin läuft, muss man richtig sich den Kopf zerbrechen, wenn man sich nicht sehr gut auskennt, um zu gucken, wo war denn hier eigentlich die Mauer? Und es gab so Experimente mit Leuten, die auf einem Plan von Berlin den Verlauf der Mauer einzeichnen sollten, freihändig. Da kamen also hochinteressante Experimente raus. Wenn man vor 20 Jahren oder mehr nach Lauenburg kam oder nach Helmstedt oder Göttingen ein bisschen ins Hügelland oder nach Bad Hersfeld oder nach Hof, dann war da die Welt zu Ende. Man kann sagen, in gewisser Hinsicht ist es vielleicht in manchen dieser Orte immer noch so, aber ihr versteht, was ich, will niemandem zu nahe treten, ihr versteht, was ich meine. Da gab es eine Straße und die war vorbei. Und dann gab es Sperrzaun, aber zu dem Zaun sollte man am besten schon sich nicht nähern. Ich erinnere mich noch an eine Klassenfahrt im Harz, wo dann irgendwelche naseweisen Mitschüler da ein bisschen vorgeprescht sind und böse Blicke eingesammelt haben. Gott sei Dank nicht mehr. Das war die Nachbarorte, die eigentlich mal Nachbarorte waren, heute wieder Nachbarorte waren, sind. Zum Teil ja sogar die andere Hälfte von hier an der hessisch-thüringischen Grenze gibt es ja so ein, zwei Dörfer, wo die Grenze mitten durchgeht. Das war unerreichbar. Das war, du sagtest wie Haiti. Mir fiel ein Lied von Reinhard May ein, was er 1983 geschrieben hat, als wirklich nicht damit zu rechnen war, dass irgendwie zu seinen Lebzeiten sich da nochmal was ändert. Und er schrieb, ich würde gern einmal in Dresden singen, in Weimar, Halle oder Heinrichsruh. Namen sind das, die für mich mehr nach Ferne klingen als Singapur, Los Angeles, La Paz und Kathmandu. Und das war ja die Erfahrung. Man konnte überall hin, wenn man das nötige Kleingeld hat, aber da kam man nicht hin. Und die Leute, die dort wohnten, kamen erst recht nicht raus, sofern sie nicht schon in Rente waren. Bei den Demonstrationen vor 20 Jahren war Reisefreiheit ein großes Thema. Und wenn wir da nicht so dran sind, wenn wir da nicht so drin sind in den Empfindungen von damals, kommt uns das ein bisschen komisch vor, weil wir Reisen eben mit Urlaub machen verbinden und denken, na ja, gut, ob man jetzt nach Mallorca fährt oder nach Bulgarien an Goldstrand oder so, ist doch wurscht. Aber es ging ja um mehr. Es ging ja um die grundsätzliche Freiheit. Ich kann gehen, wohin ich will. Und das ist die Außenseite der Freiheit, dass da eine Mauer ist, die mich daran hindert, irgendwo hinzugehen. Dass da Verbote sind, die mich einschränken, etwas zu tun, was ich eigentlich gerne tun möchte. Und die Freiheit ist die zunächst mal so verstanden Abwesenheit von solchen Beschränkungen. Und danach sehnt sich der Gefangene, danach sehnt sich vielleicht auch der Teenager, der von irgendeiner Party im Nachbardorf weiß. Danach sehnt sich vielleicht auch mancher, der in der Tretmühle des Alltags steckt, sagt, da ist irgendwo ich fühle mich irgendwo gefangen in Dingen und da sind Anforderungen von außen, Vorschriften von außen, physische Mauern von außen und da komme ich nicht durch. Und das ist eine, ja, das kann eine Erlösung sein, wenn so eine Mauer fällt. Und da hat man oft nur begrenzten Einfluss selber drauf. Auch die friedliche Revolution war ein, ja, war ein Wunder Gottes, anders kann ich es nicht sagen. Da hingen ganz viele politische Entwicklungen dran. Die Sowjetunion hatte sich totgerüstet, Gorbatschow und so weiter. Und letztlich waren dann da mutige Menschen, die auf die Straßen gegangen sind. Und dann waren da verpeilte Politbüro-Leute, die irgendwelche seltsamen Pressemeldungen abgegeben haben. Und das fügte sich zusammen, dass diese Mauer fiel. Aber ich möchte sagen, bei aller Wertschätzung und bei aller Sehnsucht, die man nach dieser Freiheit hat, diese Freiheit, würde ich sagen, ist kein Wert in sich. Das ist die Außenseite. Und diese äußere Freiheit, die kann einen Rahmen schaffen. Die kann eine Leinwand liefern, die erstmal leer ist. Eine Bühne, auf der noch nichts passiert. Und muss und will gefüllt werden. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, ich stehe auf weiter Flur, ich habe das Auto vollgetankt, ich kann in alle Richtungen fahren. Aber jetzt ist die Frage, was mache ich denn jetzt? Ich kann mich ins Auto setzen, mich freuen, dass ich überall hin kann. Und ja, halt im Auto sitzen auf der Stelle, auf dem Parkplatz. Oder was tue ich jetzt? Und wo geht denn die Reise hin? Und das ist etwas, was ja manche dann auch überfordert hat. Und das Stichwort viel eben, dass man Freiheit auch lernen muss oder Umgang mit Freiheit. Und plötzlich hat man, wo man vorher nur eine Option hatte, hat man plötzlich 100. Und da muss man gewichten können, da muss man sortieren, da muss man mit umgehen. Es gab diese fürchterlichen Gewinnler, die dann nach der friedlichen Revolution in den Osten eingefallen sind mit irgendwelchen hanebüchenen Kreditverträgen, irgendwelche Autos Leuten aufgeschwatzt haben, irgendwelche Kredite aufgeschwatzt haben oder so und es einfach ausgenutzt haben. Und dann gibt es dann Empfindungen, die dann aufkommen. Früher wusste man noch, wie das funktioniert. Da gab's eben nur die 5 Sachen da in dem Laden oder da wusste man, wo es lang geht. Da kannte man sich untereinander. Es gab nicht, also es wird ja oft gesagt, die Solidarität war viel besser, das Miteinander, weil man natürlich auch mehr aufeinander angewiesen war. Das sehen wir im Osten unseres Landes, das sehen wir noch stärker in Russland heute. Wir sehen, dass da ja schon ein ganzer Stalin-Kult wieder in Schwung kommt, wo man sich der guten alten Zeiten erinnert. Und das war, da wusste man noch, wo oben und unten war. Also die Freiheit, die man geschenkt bekommt oder die man sich erkämpft, die muss man dann gestalten lernen. Und das ist eine Herausforderung. Und heute haben wir es in der Kindererziehung, dass viele Kinder, Jugendliche mit ganz viel Freiheit aufwachsen oder was Freiheit genannt wird. Das heißt, du kannst machen, was du willst. Aber das muss dann gestaltet werden. Und da sind dann viele, wenn dann keine Leitplanken geliefert werden, damit überfordert. Früher ist man eben, der Vater war Schuster, dann ist man eben Schuster geworden. Oder so. Da gab es keine großen Fragen. Also, Freiheit, so von außen gesehen, würde ich sagen, ist erstmal die Möglichkeit zu wählen. Ob das eine Regierung ist, oder ob das ein Beruf ist, oder ob das ein Ehepartner ist, oder ein Wohnort. Ich kann wählen. Und dann ist die Frage, ist die Freiheit dann steigerungsfähig, wird die immer größer, die Freiheit, je weniger Grenzen da sind, je weniger Beschränkungen da sind, bin ich dann immer freier. Und es gab ja solche Bewegungen auch in unserem Land, die gesagt haben, wir wollen uns frei machen von allen menschlichen Bindungen, von Traditionen, von Institutionen, von menschlichen Bindungen, von Ehe, von Familie. Wir wollen uns befreien, philosophisch untermauert, von moralischen Kategorien. Das ist alles nur noch Geschmacksfrage, nicht mehr Gut und Böse. Gut und Böse schränkt uns ja ein in unserer freien Entfaltung. Also sagen wir, muss jeder selber wissen, was für ihn richtig ist. Also mit dem Ziel einer totalen Autonomie. Ich bestimme selber über mein Universum. Und mein Nachbar macht das Gleiche. Und dann schauen wir mal. Und ich sage, das führt nicht in die große Freiheit. Und ich denke, das wurde hinreichend experimentell schon bewiesen. Sondern das führt in die Katastrophe. Ich schlug gestern Morgen die Tageszeitung hier auf und in der Wochenendbeilage war ein großer Artikel zum Thema Freiheit. Fand ich dann ganz spannend, zu schauen, was die dazu sagen. Und ein Spitzensatz von diesem Journalisten war, In dieser Logik, und da knüpft er genau da an, was ich gerade so beschrieben habe, in dieser Logik ist der Freieste der, der alle legalen Grenzen überschreitet und sich von moralischen Bindungen lossagt. Und auf die Spitze getrieben, im Amoklauf realisiert sich die absolute Freiheit als Schrecken. Da gibt es also überhaupt keine Grenze mehr. Die absolute Freiheit. Und ich möchte dagegen jetzt von der Innenseite der Freiheit kommen, möchte dagegen stellen, Freiheit als Bindung. Natürlich haben sich Philosophen und Soziologen und andere kluge Leute und andere Leute, die viele Bücher schreiben, mit diesen Fragen beschäftigt und haben dann gesagt, ja, Freiheit ist das eine, Verantwortung ist das andere. Und das muss in irgendeine Balance kommen. Und da ist die eigene Freiheit, die persönliche Freiheit, und dann ist da aber auch die Freiheit des anderen, und die muss ich eben auch achten. Und dann müssen wir uns irgendwie zusammenraufen. Und meine Freiheit findet ihre Grenze da, wo sie an die Freiheit des anderen stößt. Und dann gibt es eine Gesellschaft und dann gibt es Institutionen, die dann ein bisschen gucken, dass wir uns vertragen untereinander, die für einen Interessenausgleich sorgt, die die Schwächeren schützt vor den Stärkeren, die ihre Interessen, ihre Freiheiten durchsetzen wollen und so weiter. Und das sind alles, glaube ich, ganz kostbare Dinge, die wir brauchen. Aber ich glaube, es geht noch, wir können noch tiefer bohren. Denn wenn man das so sieht, da ist die Freiheit auf der einen Seite, die Verantwortung auf der anderen Seite, da muss ich also Freiheit wieder reduzieren, damit das miteinander funktioniert. Und dann ist die alte politische Streit, was ist wichtiger, Freiheit oder Gleichheit? Und da gibt's interessante Umfrageergebnisse, was Leute mehr schätzen. Also, du kriegst 500 Euro, aber alle, gab's Umfragen, du kriegst 500 Euro und alle um dich rum kriegen 1000 Euro. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere ist, du kriegst 300 Euro und alle anderen kriegen auch 300 Euro. Ganz viele Versuchspersonen wählen die Möglichkeit 2, weil das dann gerecht ist. Und das ist uns sehr wichtig. Also, ich möchte tiefer gehen und sagen, von der Bibel her geht es nicht darum, dass wir die Freiheit reduzieren, sondern in der Bindung finden wir wirkliche Freiheit. Das ist eigentlich eine Steigerung von Freiheit, da wo wir uns binden. Es kommt natürlich darauf an, woran wir uns binden. Und ich möchte, einige haben schon darauf gewartet, vielleicht einige Verse lesen aus dem Johannesevangelium. Johannes 8, die Verse 31 bis 36, die werde ich jetzt nicht mehr ausführlich auslegen. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger? Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind die Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und die Gesprächspartner von Jesus in diesem Abschnitt sind ein Beispiel dafür. Sie haben äußere Freiheit. Sie sagen, wir haben nie jemanden als Sklaven gedient. Was erzählst du uns von Freiheit? Frechheit. Aber sie sind nicht zu dieser inneren Freiheit gekommen, von der Jesus spricht. Und Jesus sagt nicht, ich gebe euch moralische Richtlinien, damit ihr miteinander klarkommt, sondern ich gebe euch wirkliche Freiheit. Und woher kommt diese Freiheit? Er sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, das heißt, wenn ihr euch dem aussetzt, was ich euch sage, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, wenn ihr euch mit meinen Worten füllt, im Lesen, im Hören und dann auch im Umsetzen von dem, was ich euch sage, das heißt, in meinem Wort bleiben, dann, sagt Jesus weiter, seid ihr wirklich meine Jünger? Also Leute, die von mir lernen, die mir nachfolgen, die mit mir auf dem Weg sind. Das heißt, ich kann nicht Jesus einfach gut finden und abhaken und stehen lassen, ohne auf ihn zu hören, ohne das zu befolgen, was er dann auch mir mitteilt, was ich auch lese in seinem Wort, in der Bibel. Und dann, nächster Schritt, werdet ihr die Wahrheit erkennen. Nicht durch Nachdenken und Philosophieren, und ganz viele Bücher lesen und ganz viele Diskussionen führen. Die haben alle ihren Platz. Aber wenn ihr in meinem Wort bleibt und mir nachfolgt, dann erkennt ihr die Wahrheit. Das heißt, in der Tiefe, natürlich gibt es ein erstes Erkennen, dass man sich aufmacht, aber in der Tiefe erkennen wir ihn erst und erkennen wir seine Wahrheit erst, wenn wir mit ihm gehen. Wenn wir uns leiten lassen von ihm. Wenn wir auf ihn hören. Er sagt das ein Kapitel weiter vorne, ähnlich in Kapitel 7, Vers 17. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst heraus rede. Also die Wahrheit von Jesus erfahren wir nicht durch Spekulation, sondern erst im wirklich gehorsamen Folgen. Das ist natürlich ein gewisses Wagnis, sich auf den Weg zu machen, sich darauf einzulassen. Jesus sagt, dann, wenn du in das Wasser springst, dann weißt du, ob es nass ist. Wenn du das Essen probierst, dann weißt du, ob es schmeckt. Du kannst vorher Proben nehmen und analysieren und irgendwelche Wirkstoffe nachmessen, aber du wirst nicht wissen, wie es schmeckt. Und auch Jesus lernst du nur kennen, wenn du dich auf ihn einlässt. Und dann die Verheißung, die Wahrheit wird euch frei machen. Also das sage nicht ich, sondern das sagt Jesus. Die Bindung an ihn, an Jesus Christus, da finden wir Freiheit. Da, wo wir uns ganz auf ihn einlassen. Und er sagt dann, zwei Verse weiter, was das bedeutet. Eine harte Aussage, jeder, der sündigt, sagt Jesus, ist ein Sklave der Sünde. Da stößt er die frommen Leute, mit denen er da redet, vor den Kopf. Das waren ja immerhin Leute, die zu ihm kamen. Damit stößt er uns vor den Kopf. Im Kern sagt er, du bist nicht so frei, wie du denkst, wenn du nicht mir nachfolgst. Du kommst vielleicht visafrei bis nach Hawaii. Du hast Geld, das dich frei macht nach diesen Umfrageergebnissen. Da ist niemand, der dir sagt, was du tun und lassen musst. Aber wir sind so gestrickt, dass wir nicht lange ohne einen Herrn bleiben. Wenn wir unser Herz an etwas hängen, dann wird das Macht über uns bekommen. Dann wird uns das über kurz oder lang beherrschen. Und das kann Geld sein. Und jemand hat gesagt, Geld ist ein guter Diener. Kann man viele nützliche Dinge mit tun. Aber Geld ist ein schrecklicher Herr. Es kann Vergnügen sein. Es gibt so Bücher, vielleicht kennt ihr die, 1000 Orte, die du unbedingt sehen musst, bevor du stirbst. Das Taj Mahal und ich weiß nicht, die Semperoper und und Neuschwanstein und Borna bei Leipzig und das Marburger Landgrafenschloss. Und dann hetzt man mit diesem Buch in der Hand, noch mit dem letzten Atemzug, wenn man das ernst nimmt, durch die Weltgeschichte, um sich zu vergnügen und ist ein Sklave. Wir können auch Diener sein unseres eigenen Selbstbilds, das müssen wir verteidigen. Ein Bild, was wir von uns selber aufgebaut haben, wie wir sind. Oder es sind Menschen, an die wir uns hängen. Und Gott möchte uns erfüllende Beziehungen schenken. Aber er möchte nicht, dass wir uns ja sklavisch an einen Menschen hängen. Also, das autonome Subjekt, was ganz freischwebend im Raum ist, das ist ein Phantom. Das gibt es nicht. Sondern du wirst immer irgendetwas dienen. Luther hat das sehr wenig charmant ausgedrückt. Wir sind wie so ein Esel, der immer von irgendwem geritten wird. Also du folgst jemandem. Und Jesus sagt, wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und da redet er nicht von Moral, sondern er redet von einer Gottvergessenheit, einem an Gott vorbei Leben. Und jetzt kommen wir nochmal zum Stichwort Freiheit. Wir haben davon gesprochen, wovon wir frei sein wollen, können, sollen, von Mauern, von Stacheldraht, von menschlicher Herrschaft, von Hass vergangener Generationen, Erbfeindschaft. Aber die Frage, die entscheidende Frage ist, wozu bin ich denn frei? Wofür bin ich frei? Also wenn das Begrüßungsgeld ausgegeben ist, um mal in dem Bild zu bleiben, und die Bananen aufgegessen und man jetzt irgendwo an einem neuen Ort ist, wie gestalte ich denn jetzt mein Leben? Und die Bibel sagt uns, wir sind nicht als autonome Einzelwesen geschaffen, sondern als Beziehungswesen. Und wir sind geschaffen für verbindliche Beziehungen untereinander. In der Familie, in der Ehe, in Freundschaft, auch im Geschäft geht es um verbindliche Beziehungen und nicht um möglichst schnell, möglichst hohen Vorteil rauszuhauen. In der Gemeinde derer, die an Jesus Christus glauben. Und wir sind geschaffen für die Bindung an unseren Schöpfer. Und das, wenn wir ihn ignorieren, wenn wir an ihm vorbeileben, ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. In der Trennung von Gott. Und die wahre Freiheit finden wir, wenn wir unser Leben bewusst an ihn binden. Und ich weiß, dass das für viele paradox klingt und widersprüchlich, aber ich glaube, es macht da Sinn, wenn wir von Gott als unserem Schöpfer herkommen. Denn dann ist das ungefähr so freiheitseinschränkend, so versklavend, wenn wir uns an Gott binden, wie wenn man einen Fisch dazu zwingt, sich im Wasser aufzuhalten. Oder wenn man einen Baum dazu drängt, in Verbindung mit seinen Wurzeln zu bleiben. Oder wenn man einen Astronauten dazu verdonnert, dass er diesen Schlauch zu dem Atemgerät nicht abmachen darf. Oder wenn man einem kleinen Kind verbietet, auf der Autobahn zu spielen. Das sind die Arten von Freiheitseinschränkungen, wenn wir davon reden, dass wir gebunden sind an Gott. Wir sind, das ist das Element, für das wir geschaffen sind. Dass wir in Gemeinschaft mit ihm sind. Und der große Mathematiker Blaise Pascal sprach, glaube ich, von diesem gottförmigen Vakuum, von dem gottförmigen Hohlraum in uns, was wir nicht anders füllen können, als dass wir in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Also, das heißt nicht, wir hängen uns an irgendein religiöses Konzept nach dem Motto, irgendeinen Halt braucht der Mensch im Leben, sondern wir hängen uns an den einen, der sich hat aufhängen lassen für uns, der alles getragen hat, was uns von Gott getrennt hat und der uns wirkliche Freiheit schenkt, der uns frei macht von der Last der Schuld. Dinge, die wir uns selber nicht mehr verzeihen wollen, die hat er schon lange verziehen und will uns da in die Freiheit führen. Von der Fixierung auf mich selbst, wie stehe ich da? Lachen jetzt genug Leute über meinen nächsten Witz. Dieses Kreisen um uns selbst. Er will uns frei machen von Prägungen, Festlegungen aus unserer Vergangenheit, dass wir immer gehört haben, aus dem wird nie was oder andere Dinge. Er will uns frei machen, von uns wegzusehen, damit wir anderen dienen können, damit wir anderen begegnen können in seiner Liebe, damit wir anderen von dieser Freiheit erzählen können und sie dahin führen können. Und ich möchte mit einer praktischen Auswirkung schließen. Das war nicht immer so in der Geschichte, muss man ehrlicherweise und mit Bedauern sagen, aber immer wieder waren es Christen, die in dieser Freiheit den Mut gefunden haben, aufzustehen. Die aufgestanden sind. Ich habe gerade eine Geschichte gehört aus dem alten Rom, wo ein Mönch aufsteht im Kolosseum und die Menschen zur Rede steht. Die haben einen Krieg gewonnen, die Römer, und jetzt gibt es da zur Feier des Tages Gladiatorenkämpfe. Und er steht auf, ein Eremit, und tadelt die Römer, dass sie jetzt, und springt in die Arena und hält eine Strafpredigt, dass sie jetzt unschuldiges Blut vergießen, nachdem Gott sie bewahrt hat in diesem Krieg, und er wird von den Gladiatoren niedergemetzelt. Aber dieser Auftritt beeindruckt die Masse, die da anwesend ist, so stark, dass das die letzten Gladiatorenkämpfe waren, die in Rom stattfanden. Und mit dem Siegeszug des Christentums im Römischen Reich ging die Sklaverei rapide zurück. Es gab dann andere Zeiten, wo Christen wieder Sklaven im großen Stil gehandelt haben. Aber dann die Sklavenbefreiung im 18. Jahrhundert ging wieder von Christen aus. Und heute Einsatz gegen Menschenhandel, gegen moderne Sklaverei. Ich habe da Kontakt zu christlichen Organisationen, die dafür kämpfen. Heute 26 Millionen Sklaven im Jahr 2009 weltweit. Und nicht zuletzt haben wir das Beispiel aus der Friedlichen Revolution 1989. Horst Sindermann war Volkskammerpräsident, SED-Funktionär, und sagte, wir hatten alles geplant. Wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Jesus sagt, wenn der Sohn euch frei macht, so seid ihr wirklich frei. Amen.